Herzlich willkommen zum Podcast Designerklärer, dem Podcast für hellwache Kreative. Heute geht's um die Zukunft und darüber spreche ich mit Eileen Mandier aus München und Benedikt Groß aus Schwäbisch Gmünd. Viel Spaß dabei! Diesen Podcast gibt es auch auf Instagram, Facebook und LinkedIn, wenn du mitdiskutieren möchtest oder einen Kommentar zur aktuellen Folge hinterlässt. Dann freue ich mich darüber, ebenso über Unterstützung. Du kannst diesen Podcast unterstützen auf Steady. Alles Weitere erfährst du auf der Website designerklärer.de. Und nun viel Spaß! Ja, für die heutige Folge des Podcasts Designerklärer habe ich mir eingeladen Eileen Mandier aus München und Benedikt Groß aus Schwäbisch Gmünd. Herzlich willkommen.
Hallo.
Hi.
Ja, Eileen, magst du dich mal als Erste vorstellen?
Ja, gerne. Ganz kurz haben wir ausgemacht. Ich versuch's. Ich bin Professorin für systemisches Design an der Hochschule in München und unterrichte hauptsächlich im Master angewandte Designforschung und beackere damit so das große Arbeitsfeld sozialer Wandel und transformative Prozesse.
Ja, hallo, ich bin Benedikt, freut mich hier sein zu können. Ich bin auch Professor, ich bin Professor an der Hochschule für Gestaltung in Schwäbisch Gmünd, lebe aber am Bodensee und unterrichte im Master strategische Gestaltung, in den Grundlagen, in der Interaktionsgestaltung und in allen Bachelorstudiengängen eh so ein bisschen. Und auch zurzeit oder seit den letzten 3-4 Jahren auch viel in AI und Gestaltung. Wir haben dort ein größeres Forschungsprojekt und da bin ich der Projektleiter und beschäftige mich mit AI im Design, in der Ausbildung etc.
Okay, das sind ja sehr, sehr unterschiedliche Fachbereiche zum einen. Ihr habt sicherlich Ähnlichkeiten oder Überschneidungen an euren Lehrtätigkeiten, aber auch sonst im beruflichen Umfeld. Aber ihr habt euch zusammen, deswegen seid ihr heute hier zusammen im Podcast zu Gast, habt ihr ein Buch geschrieben und das heißt Zukünfte gestalten. Ihr habt euch sicherlich davor schon mal mit der Zukunft beschäftigt. Wann war das denn, dass bei euch der Eindruck entstand, die Zukunft ist ein Thema, über das ihr dringend nicht nur ein Buch schreiben wollt, sondern offensichtlich, dass ihr euch damit intellektuell beschäftigt und dass ihr euch auch Methoden ausdenkt oder forscht, was man, wie man die Zukunft vorhersagen kann?
Also die Auseinandersetzung damit, was Design auch speziell mit dem Thema Zukunft zu tun hat oder was dieses Wirkungsfeld sein könnte, die begann eigentlich schon, ich glaube 2014, als wir, bei dir sogar noch ein bisschen früher, als wir gemeinsam in einem Creative Studio waren in der Automobilindustrie. Und der Clou war eigentlich auch so ein bisschen, dass wir Mobilitätsprodukte, Plattformen, Sharing-Dienste und so entwickelt haben, die kein Mensch kapiert hat. Und es gab den Markt nicht. Sie waren irgendwie noch nicht sinnvoll in der Welt, wie sie heute ist. Und deshalb hat sich die Chance geboten, mit Design und auch damals Methoden aus Speculative Design über Zukunft und Mobilität nachzudenken. Was könnte es sein und wie könnte man das erlebbar machen, um auch den Diskurs anzuschieben, über das hinaus, was eben zu dem Stand wirklich möglich war, mit einem Produkt.
Ja, und dann irgendwann kam auch Corona und wir hatten dann beide neben der Historie bei Move a Lab auch viel schon zusammen unterrichtet. Insbesondere an der Hochschule für Gestaltung hatten wir im Master strategische Gestaltung eine längere gemeinsame Zeit. Und wie gesagt, dann kam Corona und die Welt ist noch volatiler, noch ungewisser geworden. Und es gab auch irgendwie, und es gibt immer noch einen Bedarf, glaube ich, nach Halt und nach Optionen und die Optionen Richtung Zukünfte zu gestalten, aufzuzeigen, zu verhandeln. Und aus der gemeinsamen Historie sozusagen in der Industrie und in der Lehre ist dann, als man dann plötzlich ein bisschen Zeit hatte, während der Corona-Unterbrechung dann die Idee entstanden, hey, jetzt haben wir Zeit, jetzt müssen wir es tun. Und die Zeit verlangt auch, glaube ich, nach, oder damals hat die Zeit es war einfach sehr dringend, glaube ich, solche Themen aufzugreifen. Und da haben wir uns dann ja in der Verantwortung, in Anführungszeichen, gefühlt, jetzt dieses Buch zu machen, haben das dann mit dem Hermann Schmidt Verlag zusammen gemacht. Und so ist es dann entstanden.
Schöne Grüße nach Mainz übrigens zu Karin Schmidt-Friedrichs, die bei
Ja.
uns bereits Gästin im Podcast war. Und ja, das Thema Zukunft war für mich schon immer irgendwie faszinierend. Das ist der Blick in die Glaskugel. Das hat irgendwie was Magisches, die Zukunft vorherzusagen, sagt man ja gerne. Und dann soll es am besten auch so eintreffen. Und dann sind alle total überrascht, wenn das wirklich passiert. Aber wenn ich mich jetzt fachlich mit dem Thema Design und Zukunft auseinandergesetzt habe in der Vergangenheit, ich will jetzt mal ganz bewusst die Vergangenheit betonen, dann war das eigentlich immer so, dass da entweder ein Film die Zukunft in einem gewissen Szenario vorhergesehen hat, Stichwort Science Fiction, es gibt diverse Serien und Filme dazu, aber auch Bücher natürlich, viele Autorinnen und Autoren haben dazu geschrieben. Und dann gab es gewisse auch Forscher, die dann Bücher geschrieben haben, wie dann die Welt im Jahre 2045 aussieht. Und da waren dann die großen Themen, die großen Trends der Gesellschaft wurden skizziert, wohin das dann quasi führt, wohin es führen könnte. Es wurden viele Optionen gezeigt in Szenarien, aber es war im Prinzip eigentlich eine Zukunft. Und ich glaube, der Fehler war immer darin, dass das auf eine Zukunft hingemündet hat, dass das ein Bild war und je länger man das Buch dann betrachtet und je früher man es gelesen hat, hat man sich dann überlegt, nö, passt nicht. Also der Abgleich mit der Realität, ist anders oder es entscheidet sich anders. Und ich fand daran eigentlich interessant, warum kommt man denn eigentlich zu der Idee, immer eine Zukunft überhaupt auszuführen oder sich vorzustellen? Liegt das im menschlichen Dasein oder im Geiste, dass das so eingegrenzt ist, dass man immer eine Zukunft sich ausmalt, weil ihr euch ja auf die Fahnen geschrieben habt, Zukünfte zu kreieren? Was sagt ihr dazu, Eileen?
Ja, also Zukunft als pluralistisches Konstrukt eigentlich aus unseren Wertvorstellungen, Ideen im Heute. Das ist ein ganz zentraler Aspekt in unserer Arbeit, weil wir auch gemerkt haben, naja, dass so im, ich sag mal, im klassischen Designprozess zieht man sich ja gern mit einem Briefing ins Studio zurück und macht irgendwas Tolles und kommt dann ein paar Wochen oder Monate später wieder raus und sagt, yay, hier ist es. Und hoffentlich finden es alle toll und oft generiert es auch Media Attention, aber es wird letztlich dann entweder als Entertainment abgetan oder es wird verworfen als nicht vollständig, nicht anschlussfähig an die Gegenwart. Und deswegen arbeiten wir immer partizipativ mit Menschen zusammen, in den letzten Jahren vor allem, um so ein Spektrum aufzumachen an Optionen, wie könnte es sein, um auch fragmentarisch dann Aspekte zu verhandeln. Und das erweist sich zumindest in unserer Arbeit als viel stärker, so ein Angebot zu machen an Optionen, als zu sagen, genauso wird es, weil es ja einfach wahnsinnig wahrscheinlich ist, dass es genauso eben nicht wird. Und es lässt eben trotzdem zu, wenn man Zukunft im Plural macht, dass man konkret werden kann, dass man sich entscheiden muss, wie man was darstellt, um es erlebbar zu machen. Da muss man viele Entscheidungen treffen und sich festlegen, aber wenn man halt eine Reihe macht, so könnte es sein, dann öffnet es dann trotzdem das wieder, ohne abstrakt und Meta und fuzzy zu bleiben.
Ja, ich glaube, kann ich gar nicht viel ergänzen. Vielleicht noch ein Gedanke im Englischsprachigen. Da gibt es die Unterscheidung zwischen Forecast und Foresight. Und du hast es gerade auch so ein bisschen durcheinander, in Anführungszeichen. Es war praktisch Prognose und dann gab es Szenarien etc. Und vielleicht ist da auch ganz gut, das bisschen griffiger zu machen. Also ich glaube, eine Prognose, das ist sozusagen der Forecast, der Wetterbericht, ja. Also man hat viele, viele Datenpunkte, historische, und kann vielleicht ein Modell oder eine Gleichung sich überlegen und kann dann sinngemäß ausrechnen, wie wird das Wetter morgen. Aber ganz oft in der heutigen Zeit ist es ja so, man hat nicht viele Datenpunkte, sondern man muss jetzt eher so mit ganz wenigen Informationen oder Trends und Signalen extrapolieren in die Zeitleiste sozusagen, in die Zukunft oder in Zukünfte, und versucht dann halt eigentlich Optionen zu visualisieren, aufzuzeigen, was man machen könnte. Und das ist sozusagen dann Foresight. Ja, und wir sind eher auf der Seite unterwegs, mit wenig Informationen zu versuchen, partizipativ Möglichkeiten aufzuzeigen und nicht so sehr auf der Wetterberichtsseite, wo man jetzt historische Daten ganz viele hat und dann mathematisch oder mit Machine Learning versucht, das zu verdichten und dann morgen das Wetter auszurechnen. Und ich glaube, da gibt beide Camps auch in der Zukunftsforschung, aber wir sind eher auf der anderen Seite, also nicht so sehr im Wetterbericht unterwegs, nicht so sehr in der Prognose.
Eileen, du hattest es eben gerade gut dargestellt, dass es eigentlich von einem Briefing in der Regel ausgeht, wenn Kreative etwas als Arbeit aufnehmen, ein Problem lösen sollen, dass sie in der Regel ein Briefing bekommen und hinterher soll auch ein Ergebnis dabei rauskommen. Jetzt habt ihr euch für euer Buch oder in diesem Zusammenhang auch einen ganzen Prozess überlegt, den Benedikt schon eben gerade angesprochen hat, dass es da verschiedene Phasen gibt und auch die Prognose oder die Vorausschau, dass dort verschiedene Zeitdimensionen auch vor auftreten. Könnt ihr das mal kurz skizzieren, kurz in Anführungsstrichen, weil das ist schon etwas komplexer, das gebe ich ja zu. Könnt ihr das skizzieren für alle die, die sich bislang mit dem Thema noch nicht so beschäftigt haben? Wie seid ihr da rangegangen und wie seid ihr dann zu diesen Phasen gekommen, die ihr auch in eurem Buch skizziert?
Okay, dann, also ihr kennt vielleicht alle, oder ihr kennt wahrscheinlich alle, ich vermute jetzt mal, dass die Zuhörenden Design Thinking kennen, ja. Und da gibt es Phasen, wo die Gedanken aufgehen und zugehen. Also sozusagen, einmal möchte man Optionen generieren und einmal möchte man vielleicht Dinge verdichten, ja. Also gerne dargestellt in Diamanten oder Halbdiamanten, Double Diamond, Triple Diamond. Ihr kennt das bestimmt alles. Und so ähnliche Phasen haben wir auch. Wir schlagen drei Diamanten vor und in der ersten Phase ist es erstmal zu schauen, sozusagen, was passiert, welche Trends und Signale gibt es. Man macht so ein Horizon Scanning, man versucht sozusagen zu verstehen, was gerade passiert. Das verdichtet man dann zu Annahmen. Und dann gehen wir jetzt in den nächsten Diamanten, wo es praktisch darum geht, Szenarien und Zukunftsbilder zu generieren. Also erstmal nackte Szenarien, sage ich jetzt mal, wo man analytisch vorgeht und versucht, mit Uncertainties zu hantieren und die zu kombinieren. Und dann aber auch, und da kommt dann ganz viel Design rein, die Dinge erfahrbar zu machen, zu visualisieren, eine Geschichte zu erzählen oder Geschichten zu erzählen. Und dann gehen wir in den letzten Diamanten rein, wo es dann viel um, ja, eigentlich um die Strategie geht. Also da würde man zuerst mal versuchen, in dem partizipativen Prozess die Menschen im Prozess zu unterstützen in der Meinungsbildung, also zu moderieren. Da gibt es dann auch wieder Methoden und dann auch beim Übertrag in die Strategie, in der Ableitung auch wieder. Ja, und wir haben vielleicht insgesamt ist es ein, haben wir wild in Anführungszeichen gibt geplündert oder es ist nicht alles, das ist nicht, sind nicht nur Methoden, also es ist eine Playlist von Methoden, die wir strukturiert haben, wie ich gerade dargestellt habe. Und da sind Methoden drin aus der Zukunftsforschung, aus dem Coaching, aus dem Speculative Design, aus der Unternehmensberatung etc. etc.
Das heißt, das sind sehr, sehr viele verschiedene Prozesse erst einmal, die aber in drei Phasen gebündelt werden, wo es immer darum geht, erstmal zu sammeln und sich dann auch wieder zu konzentrieren, um dann den nächsten Schritt zu machen. So habe ich es verstanden. Wie ist das konkret in einem Workshop? Wie erlebt ihr das, wenn ihr dann mit Menschen, mit Firmen, mit Abteilungen arbeitet? Können die das so nachvollziehen? Weil das ist ja quasi erst einmal ein, ich sag mal, ein ganz großer Baukasten. Du hast es eben gerade, Benedikt, angesprochen als Sammelsurium oder als Playlist, die natürlich auch gewichtet ist. Was ist relevant? Weil da gibt es sicherlich auch viele Methoden, die waren jetzt nicht so relevant und sind da nicht von euch aufgenommen worden. Aber das zeigt, also mir zeigt es erstmal als Leser, dass es ja schon sehr lange Beschäftigungen mit der Zukunft gibt oder Methodiken und die alle sehr gut zusammen harmonieren, wenn man sie gut miteinander kombiniert. Also es geht vielleicht nicht immer darum, eine komplett neue Methode zu entwickeln, sondern das, was schon da ist, besser in eine Reihenfolge zu bringen. Schafft ihr das bei den Workshops? Wie reagieren die Firmen, die Kundinnen und Kunden darauf, wenn ihr diese Methoden so anwendet?
Also bei dem Methodenbaukasten, den wir vorschlagen, da gibt es sehr unterschiedliche. Manche sind sehr gelingsicher, sage ich mal. Das heißt auch, in kurzer Zeit mit Menschen, die gar nicht so Workshop erfahren sind, gut zu machen. Und andere sind ein bisschen mehr Spezialwerkzeuge. Manche sind total playful, manche sind mehr analytisch. Ich glaube, da kommt schon drauf an, das gut auf AuftraggeberInnen abzustimmen. Und das, also für mich steht und fällt es eben auch, dass man erstmal einen Prozess hat, den man kommunizieren kann. Das ist ja vertrauensbildend. Und dann ist in der Auftragsklärung sehr wichtig, gut mit mit der Kontaktperson, die das alles irgendwie auch anleiert, das Briefing oder die Leitfrage zu besprechen. Was sind eigentlich die großen Kontroversen in dieser Organisation, dem Unternehmen etc., die gerade dort diskutiert werden? Was ist der Anlass überhaupt für diesen Prozess? Und das versuchen in der Leitfrage zu fassen oder auch schon in gewissen Signalen, die wir mitbringen. Das ist sozusagen eine sehr, sehr gute Absprungbasis für so einen Workshop. Und das Zweite, was ich nennen möchte, warum es dann im Anschluss meiner Meinung nach gut funktioniert, ist, dass wir immer starten, indem wir Menschen, die dann von irgendwo reinkommen, nicht hauptberuflich sich mit Zukunft beschäftigen. Wir machen ein Pollack-Spiel oder ein anderes Warm-up, das praktisch die Auseinandersetzung mit einem ganz persönlichen Verhältnis zur Zukunft ermöglicht. Dass man erstmal reinkommt und eine Erfahrung hat, was denke ich eigentlich über Zukunft? Was bedeutet Zukunft für mich? Was sind alle Dinge, die ich im Kopf habe? Und das funktioniert dann meistens sehr gut, um danach eben in Methoden mit Post-its oder Prototyping oder Rollenspielen etc. zu arbeiten, wie es die meisten Menschen ja auch kennen.
Ja, ich glaube einfach, dass die Methoden oder ein gewisses Vorgehensweise, die einfach der Gruppe dann Sicherheit gibt im Sinne von einer Nachvollziehbarkeit. Ja, also es ist nicht vom Himmel gefallen oder der Genius Designer hat das dann irgendwie gemacht, sondern hey, wir als Gruppe konnten jeden Schritt nachvollziehen, konnten uns dort einbringen, konnten das gemeinschaftlich machen. Und haben dann halt auch eine viel höhere Akzeptanz, weil es ist ja nicht so dann, dass wir das gemacht hätten, also Aline und Benedikt, sondern wir waren dabei und haben das moderiert, aber die Ideen sind schon aus der Gruppe dann entstanden. Und im Idealfall hat man dann natürlich, wie ich gesagt habe, gerade ja eine bessere Akzeptanz und auch gleich Multiplikatoren, die das vielleicht dann in das Unternehmen oder Organisation, whatever, reintragen, wie es denn war, damit zu machen.
Aline, du hattest es vorhin erwähnt, dass auch Kontroversen durchaus erstmal ermittelt werden müssen, sage ich jetzt mal ganz diplomatisch. Das heißt, die Teilnehmenden werden ja nicht gleich sozusagen das als erstes auf den Tisch legen und sagen, wir haben hier die und die großen kontroversen Linien im Unternehmen, wir wissen nicht wohin. Wir versuchen aber eine Unternehmensstrategie zu entwickeln und gucken uns jetzt mal die Zukunftsbilder an, wenn ich das mal so ganz grob, simpel runterbreche. Wie werden denn dann die Kontroversen auch genannt? Also müssen die quasi erst sozusagen gehoben werden, müssen die erst durch viel Nachfragen und Zuhören ermittelt werden und oder sind die eigentlich schon sehr präsent und werden die dann wirklich offen diskutiert?
Unterschiedlich. Also manchmal sind sie sehr offen und liegen schon da oder springen einen an. Ich war auch mal in einem Reallabor dabei, zu einer relativ späten Phase, als die Konflikte schon offensichtlich waren. Weniger Autos und es ging dann darum, was machen wir mit dem Platz, mehr Ruhe oder mehr Leben. Der Konflikt und die Kontroverse lag sozusagen schon da. Die konnte man gut bearbeiten in verschiedenen Szenarien, weil wir da spät im Prozess dabei waren. Aber normalerweise ist es halt eben in der Auftragsklärung, wie man das oft so machen muss, worum geht's eigentlich? Die Briefings sind fuzzy. Also man möchte sich irgendwie mit New Work beschäftigen und die Leute werden irgendwie anders und dann kommt man beim Fragen halt drauf, dass es schon gesetzt ist, dass man umzieht und im neuen Gebäude nicht mehr alle Menschen ein Einzelbüro haben werden. Punkt. Und dann ist die Frage, okay, also das ist die Kontroverse, wie geht überhaupt Arbeiten im Open Space? Und dann die zweite Kontroverse kommt dann irgendwie raus. Es geht darum, ist es wirklich realistisch, wie digital werden wir, wie schnell? Und das sind dann zwei große, große Dinge und die kriegt man dann eher mit ein bisschen Bohren raus, was jetzt eigentlich so der Anlass ist, warum man das macht. Oder keine Ahnung, dass es einen sehr großen Konkurrenten gibt im Markt, der irgendwie mit Leasingmodellen, die man selber nicht hat, da reingeht und darauf muss man reagieren. Und das sind dann eben oft Gespräche, da muss man ein bisschen auch in die Firmenstrategie einsteigen und dann, da gibt es keine Methode zu, das ist halt eine ordentliche Auftragsklärung.
Ja, aber vielleicht noch, also oft ist ja auch so, jetzt haben wir gesprochen, wo die Konflikte irgendwie klar sind und oder vielleicht schon ein bisschen da liegen oder greifbar sind, aber oft ist es, oder manchmal ist es auch so, dass es dann toll ist, wenn die Temperatur im Raum steigt, ja, also man hat dann auch vielleicht ein Szenario ein bisschen erfahrbar gemacht und man hat dann Dinge entschieden und oh, der Kaktus ist da nicht mehr an der richtigen Stelle und dann gibt es erstmal, ich sage jetzt mal, ein bisschen Beef und die Temperatur steigt im Raum. Das ist dann zunächst mal natürlich anstrengend, aber auch dann irgendwie sehr gut, weil dann die Konflikte legitimiert sind oder die liegen dann offen da, ja, und irgendwie weiß man, warum auch die Konflikte da sind und hat die dann sozusagen legitimiert und mit Rollenspielen oder mit gewissen Perspektivwechseln kann man dann, glaube ich, auch den anderen Camps vermitteln, warum es die gibt. Und das ist dann, ja, wenn es in der Organisation ist, zumindest mal so eine grundlegende Haltung gibt, oft zu Konflikten, die konstruktiv zu lösen, dann oft sehr, sehr gut. Ja, man hat die dann legitimiert, das ist irgendwie gut, und man kann das dann ein bisschen einfangen und das ist auf jeden Fall oft auch ein, ich sage jetzt mal, ein Mehrwert oder so haben wir erfahren, dass es ein Mehrwert ist, dass diese Dinge visualisiert werden, die Konflikte und auch es ein Rollenspiel gibt, dass man die Perspektive der anderen einnehmen kann.
Also das würde ich voll unterstreichen. Diese Methodik macht einen, legitimiert gewisse Konflikte, weil man einfach Szenarien aufmacht. Das könnte so sein und so sein. Und sie macht sie bearbeitbar. Und oft ist es genau, sind es genau diese Dinge, dass wenn diese Sachen im Verborgenen bleiben und nicht bearbeitbar werden, dass sich eine Organisation nicht bewegen kann. Und die Menschen machen das ja nicht so als Entertainment, wollen wissen, wie können es werden, sondern die wollen sich aufmachen und anfangen, die Zukunft, die sie wünschenswert finden, ins Leben zu bringen und damit, das ist unausweichlicher Schritt, sich so mit diesen Beharrungskräften, die in diesen Konflikten stecken, und so auseinanderzusetzen.
Damit einhergeht ja auch eine große Verantwortung. Also die machen das ja normalerweise mit euch zusammen nicht zum Spaß, sondern die wollen damit ja auch wirklich Fragen für die Zukunft stellen, eventuell auch schon mögliche Antworten oder Lösungen finden, zumindest eine Vorstellung davon entwickeln. Damit geht ja die Verantwortung einher für das eigene Unternehmen, für das eigene Tun. Wie gehen da die Teilnehmenden damit eigentlich um? Und es wird in Bezug auf Zukunft ja gern mit Utopien und Dystopien gespielt. Die Utopie ist ganz toll, aber sie ist völlig unrealistisch und die Dystopie wird auch nie eintreten. Aber es ist irgendwie immer alles dystopischer. Es wird immer alles irgendwie düsterer und dunkler. Und das haben ja auch Zukunftsforscher tatsächlich herausgefunden, dass je häufiger man sich mit Dystopien beschäftigt, dass es dann auch irgendwann so wird. Das heißt, wenn man dieses nahe oder diese nahe Sicht auf die näheren Jahre, was kommt auf uns zu, wenn man das negativ sieht und sich entsprechend einstellt, dann wird es auch irgendwann so sein. Das heißt, ich mache mir die Zukunft schon nach meinem Verhalten. Das heißt, ich habe auch eine Verantwortung als Gestalterin und als Gestalter daran mitzuwirken, dass das Möglichkeiten beinhaltet, die realistisch sind. Ich sage noch gar nicht mal positiv. Wie kriegt ihr das eigentlich hin, dass man das hinterher dann auch so darstellt? Also, dass zum einen den Teilnehmenden bewusst ist, dass es eine verantwortliche Aufgabe ist. Vielleicht ist das ja von vornherein schon so, weiß ich nicht. Und zum anderen, wie kriegt man das weg von der totalen Utopie oder totalen Dystopie? Oder ist das Teil dieser Zukunftsperspektiven, die man erarbeitet?
Also, ich versuche mal. Also ich glaube, zuerst mal, ich oder wir sind uns, denke ich, der Verantwortung auf jeden Fall bewusst und versuchen dann natürlich dann manche Dinge, also wir versuchen jetzt nicht die Leute zu manipulieren, ja, oder solche, ich sage solche Dark Patterns zu bedienen. Und auch in der Ausbildung mit den Studierenden sind wir uns bewusst, dass da definitiv eine ethische Dimension ist, ja. Also das mal sozusagen so als jemand, der den Prozess anleitet. Und dann erfahre ich es eher so, dass der Gestaltungsspielraum, der dann den Mitarbeitenden in Organisationen gegeben wird, wenn sie so einen Workshop besuchen werden, ernst genommen wird und aber auch positiv gesehen wird. Also wegen dem glaube ich auch, dass da die Menschen sich dann der Verantwortung bewusst sind oder zunächst mal einfach froh sind, dass sie mitreden können, dass sie teilhaben können, dass sie sich da einbringen können. Wegen dem, ja, sehe ich da eigentlich gar nicht so sehr dann, oder ich, in meiner Erfahrung jetzt mit Workshops, dass es dann plötzlich zu dystopisch oder zu, ja, zu sehr unrealistisch wird, weil wenn man jetzt in so einem Organisationskontext startet, dann ist es sogar ja oft so, dass es vielleicht, dass man extrem gefangen ist in seinen, ja, in seinen Daily Business Constraints und so weiter und so fort. Und dass da auch dann eine gewisse Vorsicht schon fast da ist, dass man manchmal fast je nach, es kommt natürlich voll auf Kontext an, ja, wie erprobt die in Workshops sind und so weiter und so fort. Aber ich habe jetzt nicht die Erfahrung gemacht, dass wenn man in so einen Real-World-Kontext in Organisation geht, dass man dann immer gegenlenken muss, weil es zu utopisch oder dystopisch wird, sondern man muss vielleicht sogar eher auch die Teilnehmenden ermutigen, ein bisschen mal eine ungewöhnlichere Perspektive einzunehmen, die man dann, ja, weil einfangen ist immer einfacher sozusagen, das zu konstruieren. Bei Studierenden hingegen, da kann es manchmal schon wilder werden. Da muss man dann als Lehrender vielleicht schon auch mal dann sagen, hey, wollt ihr das wirklich so machen? Ist euch klar, dass dann XYZ rauskommt? Und für mich, um es jetzt noch ganz schnell zu sagen, für mich ist so ein bisschen Dystopie und Utopie eher Science Fiction. Also im Sinne von Unterhaltung, ja, die Gestaltungsabsicht von so einer Zukunft ist eine andere. Einfach Dystopie ist einfach super gruselig. Ja, das hat so einen schönen Gruselfaktor. Black Mirror schauen wir alle gerne an. Es ist einfach großartige oder tolle Unterhaltung, aber nicht so sehr jetzt ein Szenario gedacht dann, um vielleicht eine Alternative zu finden oder, ja, also ich glaube, da ist einfach ein Appeal drin in der Utopie, in der Dystopie, aber, eher vielleicht Richtung Unterhaltung und weniger Richtung Lösung oder Änderung oder Transformation.
Ja, ich kann vielleicht noch ergänzen, das schlägt auch ein bisschen in die gleiche Kerbe. Wir arbeiten methodisch auch sehr stark mit einem Vorschlag von Nick Foster, Future Mundane, wo es eben, also nicht mondän wie im Deutschen, sondern eher alltäglich, banal, gewöhnlich, wo es eben darum geht, dass man nicht die Heldinnen oder die Schurkinnen porträtiert, ja, wie es halt eben bei der Unterhaltung ist, sondern dass man ganz normale Leute zeigt im ganz normalen Leben, in dem auch was kaputt geht und der Bus nicht kommt oder der Drucker spinnt und wo sich auch einfach Dinge angesammelt haben und so geworden sind über die Zeit und nicht alles so dann clean 2035 ist. Und da gibt es schon ein paar Kniffs, wie das viel anschlussfähiger ist und gelesen wird als etwas, was realistisch ist, was total wichtig ist, weil sonst. Und wenn wir das danach aufbereiten, auch nach den Workshops und vielleicht ein kleines Filmchen draus machen, etc., dann für die größere Organisation, dann wird es, wenn es zu utopisch ist und zu glossy, wird sofort abgetan. Als jetzt wieder vom Management die neue Sau, dieses Dorf getrieben wird und so. Da muss man schon aufpassen, dass da genügend Schokostreusel drin sind aus dem echten Alltag. Und da haben die Leute aber auch meistens Spaß dran, wenn man sehr darauf hinweist.
Ich habe von Florence Gaub einen Vortrag gesehen auf der Republika und dort hat sie das Bild des Future Cone gezeigt, was auch bei vielen anderen Zukunftsforschern schon längst etabliert ist und total bekannt, aber ich glaube, vielen noch nicht so ganz im Kopf steckt, was das eigentlich bedeutet. Könnt ihr das mal kurz erläutern? Was ist ein Future Cone und was kann man damit tun? Also was kann man methodisch damit anfangen?
Also es ist mal Cone, ist vielleicht am einfachsten zu übersetzen mit, das sind Trichter. Also vom Bild her ist, sind es mehrere Trichter, die ineinander gelegt sind. Also vielleicht so als Bild, stellt euch vor, ihr seid, weiß ich was, nachts draußen und es schneit und ihr habt eine Taschenlampe in der Hand und ihr leuchtet dann sozusagen vor euch, ja, und dann seht ihr dann Schneeflocken runterfallen, aber halt nur die, die in dem Lichtkegel, in dem Trichter drin sind. Und so ein bisschen ist das die Metapher. Also man hat so eine Taschenlampe und man leuchtet sozusagen von sich weg, von der Gegenwart weg in die Zukunft und sieht dann Dinge, die auf einem zukommen, ja, also Trends und Signale, wo man schon erahnen kann, dass die wahrscheinlich passieren. Und jetzt gibt es sozusagen unterschiedliche Taschenlampen, die unterschiedlichen großen Trichter haben. Es gibt die eine Taschenlampe, die eher ein Laser ist, ja, die Laser focused ist, die ganz engen Trichter hat. Das wäre die halt am, ja, wie soll man sagen, am projectedem, am allerwahrscheinlichsten ist, ja. Und dann kann man den Cone ein bisschen weiter aufmachen und kann dann sagen, ja, das wäre auch noch plausibel und glaubhaft, dass man das da was sind. Also man hat mehr Spielraum da drin. Und dann kann man den Trichter noch größer aufmachen und kann sagen, ja, also das wäre jetzt auch noch möglich, zumindest auch physikalisch möglich, ja. Aber es wäre jetzt schon ein größerer Stretch, Deutschland in 3 Jahren auf E-Mobilität umzustellen. Ja, irgendwie, oder 5 Jahre. Es wäre irgendwie möglich, wenn man alles machen würde, aber es wäre halt sehr schwierig. Und dann außerhalb ist dann Fantasy und Science Fiction und Harry Potter, ja. Und dann gibt es noch ein da drin, also so, das ist so ein bisschen die Abschichtung, sage ich jetzt mal, von Wahrscheinlichkeiten. Der kleine, das ist sehr sicher, dann unsicherer und dann noch möglich, ja. Der Clou da drin ist noch, es gibt noch mal eine Taschenlampe, die da genannt wird, und zwar, das ist so eine normative Taschenlampe im Sinne von, wäre es denn wünschenswert, dass das passiert? Also, wo man weniger dann betrachtet unter den, ja, Wahrscheinlichkeiten, dass was eintritt, sondern wie wünschenswert wäre das denn, dass das eintritt? Ja. Und das ist ein super Gang, es ist ein Icon schon fast geworden im Speculative Design, in der Zukunftsforschung, im Design. Ist ursprünglich eine Methode von Joseph Warross und ist dann via Stuart Candy einfach und dem RCA und Anthony Dunn, den ganzen Namen, ja, dann praktisch einfach ein Icon geworden, das sehr, sehr, sehr bekannt ist dafür. Was schon ein Platzhalter für die ganze Geschichte.
Ja, und was kann man damit machen? Also man kann erstmal Zukunft erklären. Also was nah dran ist, sehen wir scharf und können wir ziemlich gut vorhersagen. Was weit weg ist, wird blurry und es gibt mehr Möglichkeiten. Also als Metapher das verwenden. Oder man kann es auch an die ausplotten, an die Wand hängen, sozusagen als Canvas in einem Workshop. Ich verwende das gerade sehr stark in einem Forschungsprojekt, wo wir Bürgerbeteiligung im Kontext Verkehrswende machen und dann ist es so ein Pop-up-Installation, die irgendwo im Stadtraum auftaucht, das ist der Futures Cone aufgeplottet und die Leute sollen mit einer anderen Methode Future Screenshots, ich weiß gar nicht, von wem die ist,
Müssen wir nachschauen.
so nachschauen,
Kommt in die
kommt
Notes.
in die Show
Genau,
Notes,
kommt in die Show Notes.
wo die Menschen dann sich überlegen, was ist los auf meinem Smartphone? Was chatte ich? Was sehe ich? Wem schreibe ich? Was prompte ich eine KI, was sehe ich auf einer Karte? Und dann können Sie sich da sozusagen ein kleines Zukunftsbild überlegen, Ihre Vorstellung, müssen das dann in den Futures Cone einordnen. Das ist ganz weit weg in der Zukunft. Wie wahrscheinlich ist das, wenn ich das wünschenswert? Und müssen dann das sozusagen ein bisschen kartieren. So verwenden wir das gerade. Und genau, man kann das einfach auch verwenden, um ein bisschen Signale zu sammeln oder erste Szenarien sich anzugucken und so in Workshops.
Genau, also damit sammeln die oder damit werden die Ideen oder vielleicht die Vorstellungen schon mal gesammelt, auch der Teilnehmenden oder der Gruppe. Es kann ja manchmal, wie du eben gerade bei dem Beispiel sagst, die Öffentlichkeit sein, die daran mit partizipiert. Und das ist ja besonders hilfreich, weil dann auch eine tatsächlich die Gemeinschaft visuell entsteht. Das heißt, es gibt nicht jemand, der sich eine Zukunft ausgedacht hat oder vorgibt, sagt so, das sind jetzt 3 Szenarien, welche findet ihr toll? Stimmt mal ab. Sondern es entsteht wirklich aus der Gemeinschaft heraus, dass es sehr, sehr viele verschiedene Vorstellungen gibt und dass man daraus auch gemeinschaftlich etwas tun kann. Habt ihr denn bei euren Prozessen, die ihr jetzt so begleitet und auch bei weiteren Methoden, die ihr einsetzt, da geht es ja auch teilweise um die Bewertung, Benedikt, wie du das schon eben gerade sagtest, ist das wünschenswert oder nicht wünschenswert? Das ist ein ganz wichtiger Punkt, glaube ich, dabei. Und wie realistisch ist das? Und diese Kombination aus, es ist realistisch und wünschenswert, dass man das einfach dann auch verstärkt oder verfolgt oder daraus auch ein mögliches Szenario später entwickelt. Wie weit ist das denn dann bei den Teilnehmenden, dass die daraus dann auch positive Bilder oder Geschichten entwickeln? Für ihr Unternehmen oder für ihre Institutionen.
Also das ist mit der Kernbestandteil in unserer Arbeit mit Organisationen, dass wir wirklich auch recht systematisch oft, kommt auf die Organisation, habe ich mal auch spielerischer, aber oft recht systematisch solche sogenannten kritischen Unsicherheiten erstmal kombinieren, um konsistente Szenarien zu bauen. Das ist dann schon ein bisschen, wie soll ich sagen, die sind nicht mehr so nackt oder so fragmentarisch wie in einem Futures Cone, sondern die ergeben ein konsistentes Setting mit Akteuren, die handeln und so weiter. Und wir leiten die Leute auch immer an, dass sie sich selbst, ihre Organisation, aber auch sich selbst in ihre Rolle da rein projizieren. Wer bin ich in dieser Zukunft und was tue ich? Und darüber passiert auch eine Auseinandersetzung, ob man das wünschenswert findet. Und da gibt es eben dann verschiedene Szenarien und wenn man sich da selber einschreibt, dann auch eine gewisse Bewertung, finden wir es wünschenswert. Und wenn wir die haben, dann gehen wir einen Schritt weiter und lassen die Gruppe oft diskutieren, was ist denn der Strategic Fit oder was ist die Relevanz von diesem Szenario jetzt für uns aktuell, der Welt, wie sie heute ist oder in der nahen Zukunft, in der fernen Zukunft. Und dann merkt man, dass die Relevanz dieser Szenarien sich verändert und man kann besser Übergänge verstehen und auch dann konkrete Handlungen ab leiten. Also keine Ahnung, die Strategieabteilung muss man hier diese zwei, drei Startups beobachten oder auf diese Konferenzen fahren oder die Vorentwicklung müsste mal und so.
Müsste, könnte. Kannst du mal Beispiele nennen, dass man sich das besser vorstellen kann, wie so etwas dann umgesetzt wird? Also was sind dann die Kundinnen und Kunden, mit denen ihr arbeitet? Habt ihr da Beispiele dafür?
Ja, also erstmal ganz wichtig ist, dass man also zumindest meine Erfahrung, bin ich gerne Veto, wenn du das anders siehst, dass man so eine Arbeit macht in einem existierenden Prozess. Der Prozess existiert irgendwo, es gibt einen Strategieprozess, es gibt einen Change-Prozess, es ist irgendwas im Gange, was ein Mandat hat und was auch über diesen Workshop hinaus existiert, sonst macht das Szenario, egal wie gut es ist oder die Szenarien einfach ein Bauchpflatscher, weil es weit weg ist von der Gegenwart, das ist ja der Witz. Und dann nehmen die Leute das aus dem Workshop und bringen das in ihre Abteilung so fix und sitzen dann da. Das ist, ne? Und dann ja, ist es so, wie wenn man irgendwie agiles Arbeiten implementieren soll und dann mit seiner Realität konfrontiert wird. Deswegen ist es wichtig, dass es so einen Prozess gibt und dass praktisch diese Szenarien nach dem Workshop eigentlich gut konsumierbar sind, gut kommunizierbar sind. Wir machen eigentlich ein Kommunikationspaket. Es gibt dann natürlich Fotoprotokoll, aber es gibt es auch aufbereiteter als kleinen Minifilm zum Beispiel, was einfach teilbar ist für eine große Audience. Es gibt aber auch Dinge, die sehen mehr aus nach Excel, weil das die Leute anstößt, da was reinzuschreiben, was dann nach To-Dos aussieht. Und das richten wir danach aus, wie der Prozess abläuft. Und meistens sind es ja Prozesse, die über ein Jahr gehen, über anderthalb Jahre gehen. Und das ist jetzt ein bisschen schwierig allgemein zu sagen, aber da versuchen wir das einzubetten. Okay, das Innenarchitekturbüro danach weiterarbeiten können, um jetzt dieses Shared Office zu machen? Und was brauchen die? Wie ist es konsumierbar für die? Also wer will danach praktisch so ein Handoff? Wer arbeitet danach damit und wie?
Ja, okay. Ihr hattet ja angesprochen, dass es auch Projekte in der Öffentlichkeit gibt, also Bürgerbeteiligung. Könnt ihr da etwas als Beispiel nennen, wo bereits solche Zukunftsbilder mit eurer Hilfe entstanden sind?
Ja, also wir sind da verstärkt jetzt auch in München unterwegs, in Reallabor-Kontexten, die sich letztlich damit auseinandersetzen, wie wir Städte klimaresilienter machen können und auch im Kontext Verkehrswende, also weniger Autos und irgendwie andere Mobilität und grüner und weniger Hitze und so. Also es muss alles umgebaut werden. Und wie machen wir das jetzt, ohne dass es zu viel Beef gibt und die Leute ihr Leben nicht mehr auf die Reihe kriegen. Und in diesen Kontexten gibt es eben Reallabore und da sind wir mit Workshops, aber auch aufsuchender Beteiligung unterwegs, um zum einen eher in so dispersen Formaten die Bevölkerung, die BürgerInnen, die AnwohnerInnen in Future Literacy zu schulen, also einfach in der Kompetenz über Varianten, über Zukunft nachzudenken, da mitzureden, weil dann kann man natürlich auch andere Maßnahmen und Diskurse machen und Politik machen, aber auch eben sehr konkret, okay, es wird hier umgebaut, was soll umgesetzt werden und wie läuft das? Und da ist unsere Rolle, das zu organisieren, diesen Dialog, diesen Diskurs, vor allem auch, ich sag mal, Laien darin anzuleiten, über Zukunft nachzudenken, über Trends, auch den Denkrahmen zu verschieben, weg von, wir brauchen hier einen Supermarkt zu plus 10 Jahre. Und das, was eben da rauskommt, dann auch so darzustellen, dass es lesbar wird für eine größere Audience oder auch eben den Brückenschlag zu schaffen in die Politik für Policy Briefings. Und das kann ich noch gar nicht so gut berichten, wie gut das gelingt. Da sind wir dran, haben da die ersten Szenariobücher gemacht und suchen eben auch ein bisschen nach der Darreichungsform. Wie muss es dann nachher, wie kompliziert muss der Text wieder sein, damit er dann wieder ernst genommen wird? Also in gewisser Weise muss man es dann wieder die Verbildlichung und die Veranschaulichung ein Stück weit wieder rückgängig machen, damit es da wieder anschlussfähig ist. Und das ist gerade so aktuell, was, wo wir rauchende Köpfe haben.
Benedikt nickt mit dem Kopf. Das heißt, du warst da auch dran beteiligt.
Am Rande.
Genau. Ja, also was du eben gerade beschrieben hast, Umbau von Innenstädten, Klimaresilienz etc., das sind ja wirklich große Themen, die wirklich tatsächlich langfristig gesehen sind. Ich habe das hier in der kleinen Stadt Marburg auch schon erlebt. Da gab es auch ein entsprechendes Projekt, das nannte sich Move 35. Das war allerdings nicht unbedingt so mit Bürgerbeteiligung. Sagen wir mal, das war durchaus mit sehr viel wissenschaftlicher Begleitung, mit Studien, mit Messen, mit auch Prognosen und anderen Dingen. Und dann wurde quasi alles in einen Topf geworfen und daraus wurden dann Maßnahmenpäckchen geschnürt, die als Eventualitäten galten. Das Problem war hinterher, die Bevölkerung ist auf die Barrikaden gestiegen, hat gesagt, das geht so nicht, das könnt ihr nicht mit uns machen. Okay, ohne dir jetzt ins Detail zu gehen, warum das nicht so unbedingt erfolgreich gelaufen ist, habt ihr denn im Moment die Erfahrung, dass bei diesen Prozessen, die ihr dort begleitet, dass dann die Akzeptanz höher ist, wenn alle oder wenn möglichst viele beteiligt werden, zumindest die, die sich beteiligen wollen und nicht nur bei Social Media hinterher eine Bewertung abgeben wollen, um das mal neutral zu sagen?
Was ich beobachten konnte, ist, das hatten wir vorher schon kurz thematisiert, durch diese Arbeit in dem Zukunfte-Workshop und dann auch in dem Zukunfte-Forum sind eben die großen Kontroversen und bestehenden Konflikte, wie wollen wir hier leben, soll es ruhiger werden oder so wollen wir hier mehr Cafés, wurden legitimiert und damit war plötzlich eine Verhandlung und ein Dialog zwischen jungen Familien und den schimpfenden Alten möglich. Und vorher war ja klar, wer die Bösen sind. Und nachher waren es einfach zwei Perspektiven. Und was dann passiert ist, es waren dann BefürworterInnen von diesem Umbau und GegnerInnen in dem Prozess beteiligt. Und die haben nachher dann gemeinsam, also Teile davon, eine Bürgerinitiative gegründet und haben jetzt zwei Stadtplätze umgestaltet. Das sind schöne Geschichten und die machen auch Mut. Die sind allerdings auch sehr klein, sehr langwierig, sehr kostspielig, was da passiert. Jetzt kann man sich aber trotzdem denken, naja, wenn sich das fortpflanzen würde, wäre das ja super. Die große Frage ist, wie das skaliert und ob wir uns das leisten könnten. So viel Diskurs und so viele Menschen und so viel Aufwand. Und das kann ich auch nicht beantworten. Da. Und ich glaube, es wird ohnehin Konflikte geben und Beef geben. Also ich glaube nicht, dass die Methode verspricht, dass dann das nicht passiert, sondern die Kontroversen sind ja da und es wird Gewinner und Verlierer geben. Die Frage ist, ob dieser Aushandlungsprozess zu einer größeren Legitimation führt und auch damit politischen Machbarkeit letztlich. Für mich. Also nicht, ich glaube nicht, dass dann alles so alles Friede, Freude, Eierkuchen wird, nur weil man die Leute vor den Futurecon gestellt hat. Just saying.
Ja, total. Ich meine, ein Feedback, was wir öfters bekommen, um die große Ebene, die wir jetzt gerade besprochen haben, zu verlassen. Also wenn man jetzt eher wieder runter skaliert oder runter zoomt auf einen Organisationskontext, dann ist oft ein Feedback am Ende dann, naja, dass die Dinge, die jetzt da gelaufen sind in diesem Design Futuring Prozess, also der Output, ja, die Artefakte waren einfach tolle, das klingt jetzt ein bisschen kompliziert, diskursive Artefakte, also so Gesprächsvehikel, ja, also an diesen Szenarien, an diesen Filmchen, an diesen Prototypen konnte man einfach gut Meinungsbildung betreiben und man konnte die Zukunft sozusagen erfahren und ultimativ hat es dann geholfen, bessere andere Entscheidungen zu fällen. Und natürlich ist es jetzt total schwierig, das zu messen, ja, weil Wir können ja nicht irgendwie jetzt einen Branch von einer alternativen Realität aufmachen, ja. Das wäre da schön, um das zu messen. Aber ja, Feedback ist einfach oft, hey, wir glauben oder wir denken, dass der Prozess sehr geholfen hat, bessere Entscheidungen zu fällen und einen besseren Überblick zu haben, weil wir einfach diesen Blumenstrauß an Zukünften, an Möglichkeiten durchexerziert haben, durchbesprochen haben, erfahrbar gemacht haben und dann Cherry-Picking betrieben haben, Dinge neu kombiniert haben und damit oft das Feedback kommt, dass die Stakeholder glauben, dass sie dann damit eine bessere Entscheidungsfindung, Strategie ableiten konnten.
Wenn ihr diese Workshops plant, die sind ja immer zugeschnitten auch auf die Kunden, auf den Umfang und die Menge der Teilnehmenden dabei. Ist das eine kleine Gruppe, große Gruppe? Sind das mehrere Gruppen über Wochen, Tage, Monate? Dann sucht ihr euch da sicherlich verschiedene Methodiken aus, die dazu passen können. Wenn ihr euch da jetzt quasi nicht nur eure Rolle im Design hineindenkt, ihr als Moderierende, sondern auch sagt, was hat denn da ein Kreativer oder eine Kreative drin verloren oder womit würden diese Diskussionsrunden eventuell unterstützt werden, dadurch, dass Kreative teilnehmen? Also was ist die Rolle der Kreativen sozusagen in diesen möglichen Prozessen des Design Futuring?
Also, ich würde jetzt mal sagen, dass ich immer noch Designer bin und kreativ hoffentlich. Also wegen dem, also vielleicht eine Perspektive drauf ist, was ich glaube, was Designer, Designerinnen echt gut können, ist Synthese zu betreiben. Also viele unterschiedliche Perspektiven systematisch durchzudenken und die zusammenzubringen, ja. Und ich glaube halt, das passt einfach gut mit einer Moderationsaufgabe zusammen, also prinzipiell oder mit einer Meinungsbildungsaufgabe zusammen. Oder oft passt das zusammen, wenn man ich sage jetzt mal, die Type ist, um vor Leuten zu stehen. Aber auch da glaube ich, das ist, ein Designer, Designerin sollte halt schon präsentieren können. Also wegen dem glaube ich, matcht das einfach mal so prinzipiell schon mal sehr gut. Und wenn man jetzt ein bisschen an Unteraufgaben denkt, oder so ist es auch teilweise, dass wir zum Beispiel für die Visualisierung, also in tatsächliche Bilder, ja, Pixel oder Illustrationen mit einem Stift, ja, dass wir da jemanden vielleicht noch mitnehmen, ja, oder der dann mit 2 Wochen Pause, wo der Workshop oder der Prozess unterbrochen ist, dann das auch alles durchvisualisiert. Also ich würde denken, die ganzen klassischen Geschichte erzählen, zu visualisieren etc. sind Anführungszeichen da manchmal Unteraufträge. Es kommt aber, es reicht dann nicht nur schön zeichnen zu können, sondern man muss halt dann wirklich das verstehen, ja, und man muss den Prozess verstehen, man muss Empathie haben, man muss sich da reinversetzen können. Also wir würden im Zweifel lieber jemanden mit im Boot haben, der nicht so gut zeichnen, visualisieren, prompten, Video schneiden kann, aber alles versteht, als jemand, der formal super ist, aber halt einfach das nicht versteht. Weil was nützt die beste Geschichte, wenn dann drüber steht, Thema verfehlt? Also ich glaube, man sollte sich halt so im systemischen Denken, Empathie, Menschen etc. da gut sein und dann auch vielleicht noch so ein anderes Standbein mitbringen, wie zeichnen, prompten, whatever, um dann praktisch da einen Beitrag zu leisten zu können in der jetzt informal, sage ich jetzt mal, visuell formal.
Ja, und vielleicht noch ergänzt, also die besten Workshops oder die besten Ergebnisse kommen raus, wenn wir es schaffen vom Budget. Wir teilen die Leute dann in Gruppen, in denen sie arbeiten und wenn da eine Designerin, ein Designer mitmacht. Weil das Wichtigste ist, den Denkrahmen eigentlich zu verschieben. Die Gruppe, die uns mandatiert, den Prozess zu machen, die haben die ganze Expertise und das müssen wir auch wissen und von denen brauchen wir den Buy-in und deren Ideen brauchen wir. Und trotzdem sind diese oft sehr stark im Hier und Jetzt verankert. Und wenn wir da mit Designerinnen und Designern mit reingehen und mitdiskutieren, das ist dann keine moderative Rolle, das ist einfach Mitdenken. Und das sind wir aber wahnsinnig stark, uns nicht mit Zwängen der Gegenwart zu befassen, sondern sagen wir, wild rumzuspinnen auf systematische Art und Weise, das hilft oft enorm und dreht die Szenarien auch nochmal in eine andere Richtung.
Ja, wir machen auch mit Studierenden natürlich solche Workshops, dass wir dann auch, also jetzt nicht Eileen und Benedikt als Berater, Beraterin, sondern Eileen und Benedikt in unsere Rollen als Profs, dass wir da auch Kooperationen haben mit Partnern aus der Industrie oder aus dem öffentlichen Bereich etc. Und da nehmen wir dann die Studierenden auch mit und da erfahren wir auch ganz oft, dass dann die Organisation erstaunt ist, sozusagen, was da alles dann passiert in einem Tag oder passieren kann in einem Tag, einfach weil unsere Studierende oft einfach halt gut sind, mit Menschen umzugehen, zu visualisieren, zuzuhören, Empathie, Systeme zu verstehen. Ja, und also ich würde sogar sagen, dass das auf jeden Fall auch ein Feld ist also jetzt speziell von meinen Alumni, strategische Gestaltung, Master, dass die oft in solchen Rollen sind, danach solche Prozesse zu moderieren, zu visualisieren, etc. etc. Also oder auch in die Beratung gehen.
Wenn ihr jetzt Workshops macht, für Kunden aus der Automobilindustrie oder große Markenartikler, dann sind das erstmal große Unternehmen in der Regel. Das heißt, die Struktur ist auch groß. Es gibt ganze Abteilungen eventuell, die sich mit dem Thema Zukunft oder Strategie beschäftigen oder gewisse Forschungsabteilungen auch, die da drin gut sind, in die Zukunft zu gucken und das quasi eigentlich in ihrem Alltag integriert haben. Wie häufig muss man denn eigentlich so einen Prozess, wenn man den jetzt wirklich, Eileen, wie du es vorhin schon erwähnt hast, wenn der mandatiert ist, also wenn das Unternehmen sagt, okay, das hat eine Relevanz und die Ergebnisse sind wirklich wichtig, wir haben vorher schon Fragen und mit Hilfe eines solchen Prozesses können wir zu möglichen Antworten oder Lösungsansätzen kommen. Wie häufig muss denn sowas dann wiederholt werden? Also muss dann quasi nach einem Jahr nochmal ein Review passieren oder nach 3 Jahren muss dann die Zukunft quasi nochmal oder die Zukünfte noch einmal erarbeitet werden, weil man gemerkt hat, die Voraussetzungen haben sich völlig gewandelt, weil wir ja wissen, dass sich die Welt wandelt. Benedikt hat es vorhin schon gesagt, dass sie sehr volatil ist.
Was wir erleben eher, oder das versuchen wir oft so aufzusetzen, es kommt irgendwie ein Interesse aus einer Abteilung. Und oft ist es gar nicht die Strategieabteilung selbst. Manchmal ist es die Strategieabteilung, die sich eine konkrete Frage stellen und da sozusagen einfach in ihrem kleinen Universum da anfangen, das zu machen, in einer gewissen Business Line und vor allem die abteilungsübergreifend, vielleicht auch Länderorganisationen übergreifend mal reden wollen mit Leuten. Und oft kommt der Hunger dann beim Essen, dann gibt es diesen einen Fall, wo das super gut funktioniert hat und da das dann auch gut verwendet werden konnte in weiteren Strategie-Offsites und Reporting nach oben, was weiß ich wie. Und dann kommt die zweite Abteilung und macht es. Und dann finde ich, wenn man dann so ein, zwei Datenpunkte hat, wie das funktioniert, kann man darüber nachdenken, ob man das sozusagen zu einem Prozess macht. Weil der Problem, was ich oft sehe, so ein Muster ist ja bei so großen Firmen, die total durchorganisiert sind, dass die Strategieabteilung zwar einen Trendreport liest und sich irgendwas überlegt, aber das bricht aber an dieser Abteilungsgrenze und schon die Produktentwicklung sagt, was verstehen die von unserem Geschäft? Und eigentlich diese praktisch abteilungsübergreifenden Diskursräume, die man damit aufmacht, die sind sehr teuer, aber die bringen es dann oft. Und das ist eigentlich wichtiger, dass man so, wann formuliert man diese Einladung und wie kriegt man die Leute da zusammen? Und dann kann auch so eine Programmatik entstehen. Und das würde ich, also wie oft muss man das dann wiederholen? Das kann ich so nicht sagen. Manchmal wird es angeklingt an Strategieprozess, das machen die Firmen manchmal alle 2, 3 Jahre. Manchmal ist es aber auch eher gedacht als das fuzzy Frontend von einem Innovationsprozess, wo man nicht weiß, ob man überhaupt die richtigen Themenfelder da absucht. Dann sind schon so Zyklen vorgegeben. Aber dann, wenn man sozusagen so drüber nachdenkt, braucht man auch eine gewisse Ownership. Wer hat das Budget, um die Leute dann regelmäßig einzuladen und so. Und das argumentiert sich alles ein bisschen leichter, wenn man ein, zwei Pilotprojekte gemacht hat, die sozusagen noch nicht in dieser Prozess denke sind. So versuchen wir es immer anzufliegen.
Gut, das heißt, ihr seid da mit dieser ganzen Methodik relativ weit vorne, so dass es eigentlich noch, also dass noch viele Firmen sicherlich auf euch zukommen werden oder diese Methodiken einsetzen werden. Oder generell auch das Design Futuring in die Ausbildung, in die Lehre integriert wird. Benedikt hat es gerade angesprochen. Mit seinen Studierenden arbeitet er bereits. Eileen, wie machst du das dann mit deinen Studierenden? An welchen Projekten kannst du das für dich integrieren in deiner Arbeit, weil du ja das Thema Transformation eher im Schwerpunkt hast?
Ja, also ich bin im Moment sehr stark eben unterwegs in Richtung Politikberatung und Bürgerbeteiligung, da hauptsächlich auch in ein, zwei Forschungsprojekten oder auch bei uns im Master angewandte Designforschung, wo wir dann auch mit Studierenden eben auf diese Themen, die wir da auch in Forschungsprojekten bearbeiten, draufgehen in den Semestern und dann eher so Design Studies oder Future Studies dazu anfertigen lassen. Zu gucken, wie landen die auch so in einem wissenschaftlichen Diskurs. Also im Moment, ich bin noch gar nicht so lange in München, ist es mehr angekoppelt an so einen politisch-wissenschaftlichen Diskurs, meine Arbeit dort, versus jetzt so stark mit der Industrie.
Wenn ihr euch mal vorstellen könnt oder ein bisschen in die Zukunft blickt, also zumindest ihr habt ja sicherlich eine eigene Vorstellung, was ihr in eurer Arbeit einbringt und konkret Pläne habt. Das sind ja auch die persönliche Zukunft, die man da vor Augen hat, die jetzt vielleicht gar nicht so viel mit anderen Menschen zu tun haben oder mit Prozessen. Also je mehr Menschen, desto mehr Zukünfte, könnte man ja auch grundsätzlich sagen. Wenn ihr da in die Lehre guckt, ihr seid beide aktiv, ihr habt beide Studierende jeweils im Bereich Design. Und wenn ihr sagt, Design muss sich verändern oder könnte sich verändern, und es wäre wünschenswert, dass sich das verändert aus der klassischen Ausbildung des Designs. Viele sprechen immer von dem künstlerischen Elfenbeinturm, der da gebaut wird und auf dem da Ideen skizziert werden und wo die Studierenden hinterher auf die Realität losgelassen werden, ohne wirklich Praxisbezug. Was würdet ihr euch wünschen, was in Richtung Zukunft zumindest mehr in der Lehre stattfinden würde oder könnte?
Also natürlich bei uns passiert ist, wir wohnen nicht im Elfenbeinturm, sondern wir sind total angewandt und so weiter und so. Also also vielleicht wir sind beide in HWs, also wir sind nicht so sehr jetzt in einer Kunstakademie unterwegs, und ich glaube, das macht schon einen Unterschied. Es geht schon um Gebrauchstauglichkeit, den Alltag der Menschen zu verbessern und so weiter, und jetzt weniger um den künstlerischen Ausdruck und so weiter. Und so. Deswegen glaube ich, sind wir da tatsächlich ein bisschen vielleicht näher dran, im Sinne von danach einen Job zu finden. Aber ich finde fast die spannendere Frage jetzt, was einfach, also du hast gesagt, Design könnte und so sich ändern. Ich glaube einfach, Design wird geändert gerade oder muss sich ändern, einfach durch KI. Ja, also es passiert, ich meine, das spüren wir überall. Und ich denke, insbesondere wir an Hochschulen, wir sind einfach jetzt wirklich gefragt, und wir müssen da Dinge ändern, in der Ausbildung, um die Studierenden danach gut vorzubereiten. Und das ist wirklich schwierig gerade, weil ein halbes Jahr im AI-Sektor ist ungefähr wie 10 Jahre woanders. Also es ist wirklich, wirklich schwierig, da jetzt gute Ableitungen zu treffen. Aber wenn ich jetzt so mal ganz wild spekulieren würde oder so, gehen mal die Diskussionen gerade auch bei uns und Kollegen, Kolleginnen, wenn man sich so den Kreativprozess anschaut, ja, dann glaube ich, dass so in der Mitte, ja, Sachen verdichtet werden und am Anfang und am Ende vielleicht wieder wichtiger werden. Ja, also so Grundlagen, Denkschule, konzipieren, bewerten, das dann wieder mit Menschen in die Strategie und so weiter und so fort. Ich glaube, dass da vielleicht die neuen Schwerpunkte drin sind und weniger jetzt dann in den, ich sage jetzt mal, nur in den, also nicht nur in den umsetzerischeren Dingen, ja. Und da glaube ich, muss viel Energie und viel Denken jetzt investiert werden. Ich glaube, insgesamt in der Design-Community, aber auch an Hochschulen. Und da glaube ich, da werde ich mich, ob ich will oder nicht, in den nächsten 5 Jahren viel damit beschäftigen.
Aline, wie siehst du das?
Ja, ähnlich, also keine ganz andere Perspektive kann nur ergänzen. Also wir versuchen dem auch ein bisschen zu begegnen, auch dieser Unsicherheit einer Designausbildung, dass wir sowohl starke Studienrichtungen haben in den klassischen Design-Genres, also Industrial Design, Kommunikationsdesign, Action Design etc., aber auch sehr stark Arbeitsfelder benennen, in denen man wirken kann als Designer, Designerin, zum Beispiel jetzt sozialer Wandel und transformative Prozesse oder digitale Lebenswelten, um einfach sozusagen das Gebinde zu ändern, indem man das studieren kann und versuchen, eine sehr freie Art des Studierens zu ermöglichen, um dann über viele Projekte schon mal angedockt zu haben in der echten Welt mit Leuten, die da was machen. Das versuchen wir gerade zu etablieren und merken aber auch, dass es schwierig ist, weil wir natürlich auch aus unserer ja, eigenen beruflichen Praxis und ich sag mal auch Identität sehr stark aus diesem, aus dem Material, aus der Technik und so weiter kommen. Und es gibt auch so eine Zugehörigkeit schon im Gebäude. Also dieses allein schon interdisziplinär arbeiten in Design und darüber hinaus, das wird, glaube ich, ganz entscheidend und das versuchen wir auch in den Curricula zu etablieren, damit es einfach irgendwie da so auch zum Default wird.
Wenn ich mich als Kreativer mit der Zukunft näher beschäftigen will und nicht nur als einzelner Solo-Selbstständiger, sondern auch als Agentur, die für Kunden im Mittelstand oder vielleicht auch größere Unternehmen arbeitet, wo sollte ich mich da am besten eurer Meinung nach informieren?
Also Shameless Plug natürlich, ja. Also es gibt eine Webseite zu unserem Buch. Irgendwie klar, dass wir das jetzt sagen, aber da sind auch ganz viele, da gibt es eine große Literaturliste, das ist alles auch frei zugänglich da und auch so Miro Canvases etc. Ich glaube, das ist, also für insbesondere die Literaturliste ist vielleicht ein Startpunkt für die Leute, die jetzt eher, ich sage jetzt mal, ein bisschen auf dem Lesen- und Paper-Schiene irgendwie unterwegs sind. Dann, ich glaube, ein anderer Zugang wäre, es gibt wirklich starke Meetups oder so, ich sage jetzt mal, informellere Zusammenkünfte. Es gibt das Speculative Futures Meetup in Berlin zum Beispiel, in München, in Stuttgart etc. Das ist eine globale Community. Da kann man sich reinschauen. Da gibt es auch ein wahnsinnig tolles Archiv von vielen Chapters, von Videos und Talks in der Vergangenheit. Also insbesondere das Berliner Chapter ist wirklich sehr, sehr, sehr groß. Es gibt D2030, ein Deutschland Neu Denken Verein, der auch sehr gute Meetups hat, die echt interessant sind zu einem Thema. Gibt es auch auf YouTube, wenn man es nicht schafft, live, es ist remote, ja, per Zoom hinzugehen. Konferenzen gibt es. Ja, ich glaube, sich zu vernetzen ist vielleicht so ein Thema vielleicht noch ein Gedanke ist natürlich, der auch sehr gängig im Design ist, dass man sich ein paar Stimmen sucht von Leuten, die man interessant findet, nachdem man vielleicht auf einem Meetup war oder nachdem man mal die Literaturliste durchgeschaut hat, etc., die man spannend findet und den dann halt einfach auf Mastodon, LinkedIn, whatever folgt, um so ein bisschen einen Eindruck zu bekommen, was diese in Anführungszeichen Vordenker, Vordenkerinnen jetzt gerade machen und sich beschäftigen. Da ist vielleicht auch so eine Möglichkeit einzusteigen. Ich glaube, die drei Sachen fallen mir ein für Einstiege.
Ergänzen kann vielleicht noch, dass auch jede Menge Calls gibt, also öffentliche Ausschreibungen, die teilweise auch leichtgewichtig sind, also jetzt nicht nur so die Riesenklopper, die für Universitäten gedacht sind, sondern das wird mit Absicht auch immer leichtgewichtiger, damit sich eben Leute aus der Praxis auch bewerben und da geht auch ziemlich viel Richtung Zukunft der Transformation.
Prima. Was habt ihr in eurer jetzigen Zukunft vor? Wo habt ihr Workshops demnächst, worauf ihr euch schon mal freut? Also eine ganz konkrete Zukunft, die vor euch liegt.
Ja, was können wir berichten? Wir sind im Oktober in München. Ich muss das Datum parat haben.
Wir können es auch in die Shownotes reinschreiben, ist kein
Ja, schreiben
Problem.
wir es in die Shownotes rein. Ich spicke nebenher. Am 10.10. kann man mit uns einen Workshop machen, organisiert über Bayern Design, einen Tag. Und dann sind wir auch nochmal in Berlin, Benedikt.
Im November mit Dark Horse Academy machen wir auch regelmäßig Workshops. Das sind sozusagen, das ist vielleicht eine Sache, die wir berichten könnten. Dann machen wir auch Kooperationen, auch jetzt eher Richtung Hochschule gedacht. Da sind wir also dieses Semester zum Beispiel bin ich mit der Cyberagentur der Bundesregierung unterwegs. Nächstes Semester mit Festtools. Zukunft des Handwerks, So, da gäbe es vielleicht auch Anknüpfungspunkte, falls jemand Lust hat. Nicht nächstes Semester, übernächstes Semester frühestens. Genau, und ansonsten ja, sind wir auch mit Vorträgen und Konferenzen hier und da unterwegs und ja, sowas vielleicht.
Genau. Und eure Profile finden wir auch in den Shownotes, wo wir uns natürlich auch euch folgen können und schauen, was habt ihr bereits veröffentlicht und wo geht's noch hin, was habt ihr noch alles vor und auch zukünftige Termine, nicht nur für 2025. Prima. Ja, dann danke ich euch ganz herzlich für dieses Dreiergespräch, ein Novum im Podcast Designer Klärer. Ich finde, das hat hervorragend geklappt. Ich werde es gerne wieder aufnehmen für meine zukünftigen Folgen und wünsche euch jeweils nicht nur sehr interessierte Studierende, die sich wahnsinnig aktiv einbringen in das Studium und auch in die gemeinsame Erarbeitung. Ich glaube, Teamwork ist ein ganz, ganz großes Thema in dem Bereich Zukunft, dass ihr diese Studierenden anleiten könnt, sondern auch möglichst viele findige Teilnehmende in den Workshops aus unterschiedlichen Unternehmen, aber auch vielleicht Behörden oder Einrichtungen, um auch den Dialog mit der Öffentlichkeit zu suchen und auch gemeinsam sozusagen nach Zukünften zu suchen, auch wenn das ein durchaus schwieriger Prozess ist, wie wir heute gelernt haben. Danke dafür.
Danke für die Einladung.
Vielen Dank, dabei sein zu dürfen. Tschüss.